Berlin, Februar 2025. In einem Veranstaltungssaal ebbt der Applaus nach der Premiere eines Films langsam ab. Gerade findet das renommierte Filmfestival Berlinale statt. Während einige Personen schnell den Saal verlassen, um zur nächsten Vorstellung zu eilen, bleibt ein Großteil des Publikums im Saal sitzen. Ein Mann betritt die Bühne. Es ist der Regisseur des Films. Er bedankt sich für den Applaus, hält ein Notizbuch in der Hand und beginnt, eine Rede vorzulesen. Stellvertretend für einen Darsteller, der heute selbst nicht da ist, weil er die Berlinale boykottiert. Der Regisseur liest vor. Die Bundesregierung und ihre Kulturinstitutionen, einschließlich der Berlinale, würden ihren Beitrag zu Apartheid, zum Völkermord und dem brutalen Auslöschen des palästinensischen Volkes leisten. Das Kino gerät in Aufruhr. Aus dem Publikum hört man zustimmende, aber auch einzelne kritische Zwischenrufe. Der Regisseur liest unbeirrt weiter, bis er schließlich mit einer bekannten Parole endet. From the river to the sea, Palestine will be free. Aus dem Publikum ertönen Jubelrufe und Applaus. Die Mehrheit schweigt. Als das Publikum den Saal verlässt, kursiert das, was sich gerade abgespielt hat, schon längst als Video im Netz. Es wird von BefürworterInnen sowie KritikerInnen gleichermaßen verbreitet. Wenige Tage später wird sogar der Staatsschutz eingeschaltet, wegen antisemitischer Volksverhetzung. Akten werden angelegt, Mitschnitte gesichert, Aussagen bewertet. Die Berlinale-Leitung distanziert sich, spricht von Überschreitung und Verantwortung. Jüdische Organisationen reagieren entsetzt. Denn bereits im Vorjahr hatte es Kritik an der Berlinale-Leitung gegeben. Sie habe einseitigen, pro-palästinensischen Protest geduldet, ohne vergleichbare Einordnung oder eine Gegenperspektive. Es heißt, die Berlinale habe es versäumt, ihrer Verantwortung als öffentlich geförderte Kulturinstitution gerecht zu werden und antisemitischen Narrativen klar entgegenzutreten.
So oder so ähnlich ist es 2025 auf der Berlinale passiert.
Ihr hört die fünfte und letzte Folge von Unsafe Spaces, einem Podcast über Antisemitismus in Bildungs- und Kultureinrichtungen. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Antisemitismus in der Filmbranche. Ich bin Deborah Hartmann, Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz.
Und ich bin Jakob Müller, Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Haus der Wannsee-Konferenz.
In dieser Folge sprechen wir mit Menschen, die in ganz unterschiedlichen Rollen mit der Filmszene verbunden sind. Es geht in dieser Folge nicht darum, über antisemitische Filme bzw. Filme, die antisemitische Erzählungen und Motive reproduzieren, zu sprechen, sondern um die Frage, wie sich Antisemitismus in der Filmbranche, insbesondere seit dem 7. Oktober, zeigt und wie mit Antisemitismus umgegangen wird.
Genau, und dabei geht es uns sowohl um den Umgang auf Filmfestivals mit Boykottaufrufen zum Beispiel oder mit Statements so wie dem, das wir gerade gehört haben, eben aus dem Jahr 2025, aber eben auch generell um Antisemitismus im Film.
Warum haben wir uns für den Film entschieden?
Ein Grund ist natürlich, dass die Berlinale vor allem sehr stark in der Diskussion war, aber auch natürlich Hollywood, gerade nach der Oscar-Verleihung an No Other Land, der ja auch davor die Berlinale gewonnen hatte. Und weil natürlich gerade in der Filmbranche relativ viele Statements waren. Das heißt also, es ist tatsächlich ein Bereich, in dem sehr, sehr viel verhandelt worden ist und der auch für uns als Institution natürlich relevant ist.
Film ist besonders stark darin, Menschen in die erzählten Geschichten hineinzuziehen und Emotionen zu erzeugen. Im Übrigen ist das auch hier eine Verbindung zum Antisemitismus, weil Antisemitismus sich ja auch sehr oft über Emotionen transportiert. Filmische Erzählungen arbeiten oft mit starker Personalisierung, das heißt, gesellschaftliche Verhältnisse werden in Figuren verkörpert und schaffen damit natürlich auch Möglichkeiten der positiven und negativen Identifikation.
Es ist so, dass in der Filmbranche mit als erstes nach dem Zweiten Weltkrieg die Verantwortung der deutschen Gesellschaft für den Holocaust thematisiert wurde. Beispielsweise in dem ja bis heute bekannten Film von 1945-46, Die Mörder sind unter uns, mit Hildegard Knef, aber auch natürlich der Film von Arthur Brauner, Morituri, aus dem angeblich die Leute schimpfend rausgelaufen sein sollen, weil sie eben damals sowas nicht sehen wollten.
Du hast es ja schon angesprochen, dass Arthur Brauner 1947-48 den Film Morituri gedreht hat. Das war die zweite Produktion von Arthur Brauner, der die Shoah überlebt hat und eben dann in Berlin lebt. Und es war auch der frühe Versuch von ihm, auch die jüdische Perspektive auf den Holocaust, auf die Shoah zu erzählen. Der Film wurde vom Publikum ganz stark abgelehnt. Teilweise war zu lesen, dass es sich um einen antideutschen Film handelt, weil Arthur Brauner natürlich auch versucht hat, die individuelle Verantwortung, Verstrickung, das Involviertsein der deutschen Bevölkerung anzusprechen. Arthur Brauner hat die CCC Filmkunst GmbH gegründet und auch seine Tochter Alice Brauner hat sich als Filmproduzentin einen Namen gemacht und ist mittlerweile Geschäftsführerin der CCC Filmkunst GmbH, der CCC Cinema und Television GmbH und der CCC Filmstudios. Wir haben für diese Folge mit ihr gesprochen und sie musste damit umgehen, wie sich eben auch der Ton in dieser Filmbranche seit dem 7. Oktober verändert hat.
Ich war tief enttäuscht über die Reaktion der Filmszene. Ich kann nur sagen, es gibt definitiv Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten werde. Es gibt Agenturen, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten werde.
Lars-Henrik Gass hat fast drei Jahrzehnte die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen geleitet. Er beschreibt, was in der Filmwelt auffällig oft passiert ist: Schweigen.
Also es gab in der deutschen Filmbranche nach dem 7. Oktober wie in anderen Bereichen der Kultur eine große Regungslosigkeit. Und Regungslosigkeit ist ja auch die Waffe des Antisemitismus.
Und wir haben auch mit Lea Wohl von Haselberg gesprochen. Lea Wohl von Haselberg ist Filmwissenschaftlerin und Programmdirektorin des jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg. Sie spricht darüber, warum Antisemitismus im Film oft nicht als solcher erkannt wird.
Ich glaube, es gibt zwei Formen, die häufig sind und dazu führen, dass es in der Regel übersehen wird und nicht thematisiert. Das eine ist eben Antisemitismus ohne jüdische Figuren. Und das andere ist, wenn Antisemitismus auf der Handlungsebene kritisiert wird und auf einer Bildebene reproduziert wird.
Kurzer Disclaimer, alle Aufnahmen für diese Episode haben wir vor den Ereignissen auf der Berlinale 2026 aufgenommen. Wir hätten natürlich auch gerne mit jemandem von der Berlinale Leitung gesprochen. Dies war allerdings, wie man uns gesagt hat, aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Wir haben im Cold Open ja diesen Vorfall aus der Panoramasektion der Berlinale gehört. Und also wenn ich das so vergleiche mit den Vorfällen, die wir davor gehört haben, dann würde ich so sagen, ist das jetzt ein antisemitischer Vorfall? Weil davor haben wir Leute, die wirklich also schlimm traumatisiert worden ist, denen teilweise Gewalt angetan wurde. Und da ist eben jemand, der liest da ein politisches Statement vor, absurderweise von jemandem, der selber nicht da ist, weil er die Berlinale boykottiert, aber offensichtlich doch gerne ein Statement abgeben möchte. Und da gibt's ja Protest. Also es ist ja so, das bleibt nicht unwidersprochen. Also da gibt's eben nicht Schweigen, sondern da wird also reingerufen und gesagt, hey, stopp oder so. Oder erzähl mal auch was über die Opfer vom 7. Oktober. Und ich habe den Eindruck, dass in der Filmbranche, darüber können wir vielleicht noch diskutieren, es doch mehr Widerspruch gibt, als es zum Beispiel beim Theater der Fall gewesen ist. Aber dass es da doch irgendwie eine Szene gibt, die vielfältiger ist, als es ansonsten der Fall ist.
Ich würde dir da vielleicht widersprechen, Jakob, aber dazu können wir uns ja nachher unterhalten. Und ich glaube, wir müssen uns natürlich auch damit auseinandersetzen, warum eine solche Situation auf der Berlinale durchaus auch mit Antisemitismus verbunden ist und auf welche Art und Weise hier antisemitische Gewalt eigentlich stattfindet. Aber vielleicht hören wir uns jetzt Alice Brauner an, die uns dazu auch noch etwas erzählen wird.
Mein Name ist Alice Brauner. Ich bin mittlerweile seit knapp 20 Jahren Filmproduzentin, war aber vorher mit voller Leidenschaft Journalistin und Moderatorin auch. Und mittlerweile führe ich seit knapp 7 Jahren die Firma meines Vaters, die er aufgebaut hat, die CCC Filmkunst. Allein kann man sagen, und versuche das, was er alles begonnen hat, fortzusetzen. Meine Eltern haben gesehen, ihre Zukunft liegt nicht in Polen, sind nach Deutschland gekommen. Aber große Teile der Familie sind eben, als Israel gegründet worden ist, 48, von hier aus den Displaced Persian Camps nach Israel ausgewandert. Mein Vater und sein Bruder sind geblieben, meine Mutter auch. Warum? Weil mein Vater den Deutschen den Spiegel in Form von Filmen vors Gesicht halten wollte und sagen wollte, ist euch klar, was ihr da getan habt? Die Aufarbeitung in der Bundesrepublik von deutscher Seite war ja nicht gerade vorbildlich. Der Eichmann-Prozess wurde in Israel geführt. Man hätte Eichmann auch nach Deutschland holen können, weil man nicht wollte, dass Eichmann erzählt, wer alles nach 1945 in der Bundesrepublik tätig ist, wieder in ganz wichtigen, verantwortungsvollen Positionen. Und mein Vater hat halt versucht, über seine Filme schon 1947 mit Morituri, Zeugin aus der Hölle und seit den 80er Jahren ganz massiv diese sogenannte Erinnerungskultur wachzuhalten, zu sagen, ihr dürft nicht vergessen. Aber aus meiner Sicht, auch ich habe das ja weiter fortgesetzt, weil ich meinen Eltern auch versprochen hatte, also Erinnerungskultur, wir sehen es doch. Also das ist für mich einfach nur noch ein systematisches Abarbeiten von Jubiläendaten, wo man sich an irgendwelchen Denkmälern trifft oder Stätten des Geschehens und dann Kränze niederlegt. Aber das kommt überhaupt nicht aus dem Herzen. Ich habe einen Film gemacht, 2019, Crescendo, Hashtag Make Music Not War, weil ich das Thema nochmal anders angehen wollte, über West Eastern Divan, wo arabische und israelische Jugendliche zusammen Musik machen. Ich habe gezeigt, die Probleme zwischen israelischen Jugendlichen und palästinensischen Jugendlichen. Die Israelischen, die sagen, Mensch, unsere Großeltern haben den Holocaust erlebt. Ihr müsst verstehen, warum Israel für uns so wichtig ist. Das einzige Land, wo wir noch hingehen können, nachdem was passiert ist. Und die arabischen Jugendlichen, ja, aber ihr habt unsere Großeltern vertrieben aus ihren Häusern. Und ich habe wirklich versucht, beide Seiten aufzuzeigen. Ich glaube, ich würde den Film heute nicht mehr so machen. Also das war wirklich ein Friedensplädoyer. Auch da war ich noch sehr gemäßigt, extrem gemäßigt. Das hat sich auch bei mir wirklich, wirklich alles drastisch nach dem 7. Oktober verändert. Jetzt werden wieder alle friedensliebenden und harmonieliebenden Menschen sagen, aber das geht doch nicht, man muss doch um Frieden bemüht sein. Guckt in meine Seele, guckt in mein Herz, guckt, was wir alle mitgemacht haben, jüdischen Menschen weltweit. Das hinterlässt solche Narben, auch wenn glücklicherweise so gut wie alle Geiseln, zumindest alle Lebenden, zurück sind. Ich hätte nie im Leben damit gerechnet, nie im Leben, dass bis heute so ein Hass in so vielen Köpfen und Herzen manifestiert ist, und zwar weltweit. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und ich frage immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, sag mal, was wollt ihr von uns? Was haben wir euch getan, wir Juden? Was wollt ihr von uns? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe es wissenschaftlich, ich habe es studiert, Politik und Geschichte. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über rassistische und antisemitische Tendenzen in der neuen Rechten. Ich komme nicht darauf, was will man von uns? Deshalb habe ich auch meine Art jetzt des Filmemachens, jetzt bei dem Film, radikal geändert. Auch auf die Gefahr hin, was ja auch passiert ist, dass ich von mancher Seite keine Filmförderung bekommen habe. Ja, also das ist ein Riesenunterschied zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ich habe Filme gemacht und hatte auch da interessanterweise immer Diskussionen mit meinem Vater, wie viel Gewalt soll man wirklich zeigen, wie viel Gewalt kann man zumuten. Es war ja nun mal die schlimmste Form von Hölle, die man sich vorstellen kann. Und ich merke auch, oder das habe ich damals schon bei den Filmen gemerkt, die ich gemacht habe, dass persönliche Schicksale immer viel mehr ansprechen als die abstrakte Zahl von 6 Millionen Juden. Das haben ja noch viel mehr gelitten, auch die überlebt haben, haben ja Traumata erlitten. Das ist eine zu abstrakte Zahl. Und deshalb habe ich versucht, immer persönliche Schicksale sozusagen in den Filmen auch Menschen nahe zu bringen. Und das hat auch immer, also die, die sich's angeguckt haben, waren dann auch immer tief berührt und man konnte mit ihnen darüber reden. Und selbst wenn sie sich nicht so fürs Thema interessiert haben, haben sie dann angefangen, sich zu interessieren. Spätestens nach dem 7. Oktober und dem Tsunami an Antisemitismus, der uns entgegengeschlagen ist, also dieses Aufbrechen eines Geschwürs, was offensichtlich in den Jahrzehnten immer größer und größer und größer geworden ist, was sich aber noch nicht Bahn gebrochen hat, hat mich dazu geführt, dass ich jetzt einen Film gemacht habe, den ich wahrscheinlich anders erzählt hätte, wenn der 7. Oktober nicht passiert wäre. Es geht um Block 10. Ich weiß jetzt schon, dass es Kritik geben wird von allen Seiten. Auschwitz-Porno, Voyeurismus, ganz ehrlich. Nein, Leute, ich zeige es nicht um des Voyeurismus willen. Wir haben versucht, die Würde der Opfer zu halten. Ich zeige es, um endlich mal zu sagen, versteht doch mal, was da passiert ist. Und kommt mir nicht mit symbolhafter Erinnerungspolitik, sondern lasst es mal in eure Herzen gehen und versteht und trauert mal wirklich um das, was passiert ist. Niemals habe ich persönlich vor dem 7. Oktober, niemals würde ich in irgendeiner Form antisemitisch angegriffen, obwohl ich mich schon immer exponiert habe und eingesetzt habe, auch öffentlich eingesetzt habe oder zumindest über das Thema gesprochen habe. Jeder kannte meine jüdische Identität. Nein, und ich bin auch auf Social Media durchaus aktiv. Nach dem 7. Oktober gab es dann tatsächlich, immer wenn ich etwas gepostet habe dazu, bring them home und so weiter, dann gab es schon auf meinem Instagram-Account ziemlich heftige Reaktionen auch. Free Palestine und From the River to the Sea und das übliche Klassische. Und dann gab es eben auch, als mein Sohn geheiratet hat und ich Hochzeitsfotos gepostet habe, Kommentare wie Satan's Wedding und Kill Them und also wirklich die schlimmsten Formen von Antisemitismus. Und das Hochzeitsfoto meines Sohnes, wo er eine Kippa aufhat und seine Braut auf die Stirn küsst. Also nach dem 7. Oktober hat sich das massiv vor allen Dingen auch in den sozialen Medien verändert. Und nicht nur in den sozialen Medien, auch im Freundeskreis und sogar in der Familie. Ich bin ja mit einem nicht-jüdischen Mann verheiratet und selbst da in der Familie gibt es heftige, mich sehr beunruhigende Diskussionen. Ich hatte auch wirklich eine große Diskussion mit der Filmakademie jetzt und ich habe gesagt, wisst ihr, ihr habt No Other Land gezeigt. Der Film, der zeigt, wie massiv Palästinenser von Israelis unterdrückt werden. Ihr habt aber nicht We Will Dance Again gezeigt, der Film mit den Videos von den Überlebenden des Nova-Festivals oder nicht nur Überlebenden. Warum habt ihr es nicht gemacht? Die Filmakademie hat gesagt, sie haben den 5-Punkte-Plan, wie man mit Antisemitismus jetzt umgehen soll, nicht unterschrieben, weil das ja politisch sei, aber sie würden etwas Eigenes formulieren. Ich warte bis heute drauf. Ich hoffe, es kommt jetzt auch irgendwann. Ich kann nur sagen, es gibt definitiv Schauspielerinnen und Schauspieler, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten werde. Es gibt Agenturen, mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten werde. Oder auch diese, was die 200 Kulturschaffenden unterschrieben haben. Leute, ganz ehrlich, tut mir einen Gefallen. Bleibt bei dem, was ihr macht. Und wenn ihr euch äußert, dann äußert euch nicht einseitig, sondern betrachtet alle Seiten. Ich bin selten erschüttert, weil mich kann gar nichts mehr erschüttern, weil ich alles schon mitbekommen habe und gewöhnt bin. Aber ich war tief enttäuscht über die Reaktion der Filmszene. Es gab einige, ich kann sie auch beim Namen nennen, Andrea Sawatzki, Christian Berkel, Oliver Masucci, die sich klar positioniert haben, die auch erklärt haben, warum. Ich muss sagen, bei Block 10 habe ich so viele Leute erlebt, die so committed waren und überhaupt nicht jüdisch. Ich hätte weinen können vor Glückseligkeit, wie viele Menschen sich öffentlich nicht äußern können, weil sie sich nicht trauen. Aber wenn sie dann an so einem Projekt teilnehmen können, dadurch beweisen. Oder mir haben sehr, sehr viele auch geschrieben per persönlicher Nachricht, wie sehr sie das unterstützen, was ich auch sage, die sich aber nicht trauen, es in der Öffentlichkeit zu sagen und nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Also es gibt schon auch noch genug andere Gute, okay? Ich will nicht alles schlecht reden. Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Menschen, jetzt gerade in der Filmakademie, der Vorstand, der wirklich angefangen hat, darüber nachzudenken, ob sie nicht vielleicht Fehler gemacht hätten und anders damit umgehen müssen. Was mir wieder gezeigt hat, Dialog bringt einen wirklich weiter. Zuerst wurde ich von denen angegriffen. Ach, egal was man sagt, du findest ja alles falsch oder schlecht. Dann mache ich Entschuldigung, dass ich sehr emotional bin, aber das, was ihr gemacht habt, hat mich auch sehr aufgewühlt. Aber dann ist es wirklich in einen sehr guten Dialog übergegangen. Also es gibt tatsächlich noch Leute, die man im Dialog oder wo man einen Dialog finden kann, der für beide Seiten zu einem Verständnis führt und auch dann zu einem Ergebnis, muss man klar sagen. Es gibt andere, die du nicht mehr von der Überzeugung wegbringen kannst, die in sich einen solchen Hass und eine solche Obsession tragen, die kannst du einfach nicht mehr überzeugen. Und ich bin ja sehr emotional und kann auch sehr stark argumentieren, glaube ich, aber auch sehr heftig. Also man könnte auch Angst vor mir haben, hin und wieder. Und da weiß ich nicht, wie ehrlich es ist, wenn man sagt, alles klar, das haben wir verstanden, sehen wir jetzt anders. Oder man sagt es mir eben nur, weil man das Gespräch dann eben abbrechen möchte. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ist mein Optimismus in Bezug auf Menschen noch nicht ganz verschwunden, weil ich eben wirklich auch E-Mails bekomme, viele E-Mails oder auch eben persönliche Nachrichten über die sozialen Medien, wo mir Leute Mut zusprechen, wo sie sagen, ich finde es so toll, was sie machen oder ich sehe es genauso wie sie, aber ich traue mich nicht, mich öffentlich zu äußern, weil ich von allen Seiten angegriffen werde. Da gibt es doch schon eine Menge. Also und ich hätte mir aber gewünscht, dass diese schweigende Menge sich offen äußert. Aber ich kann ja nicht, ich verstehe die Angst. Also wie wenig Zivilcourage zeigen wir auch im Alltag, weil wir angegriffen werden können.
Sie beginnt ja mit einem sehr klaren Statement am Anfang, wo sie sagt, Erinnerungskultur ist gescheitert. Gut, dass wir diese Folge am 29. Januar, also zwei Tage nach dem 27. Januar aufnehmen. Mich hat das jetzt gerade erinnert, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, diese Aktion von unbekannten jüdischen AktivistInnen in Deutschland an der FU Berlin und auch an einer weiteren Universität, ich glaube an der TU Berlin, die zum 27. Januar sich positionieren wollten und deshalb vor die Unis gegangen sind, um ein Zeichen gegen performatives Erinnern zu setzen. Also die gesagt haben, okay, sie haben eben keine Lust mehr auf all das, was am 27. Januar in Form von bestimmten Ritualen jedes Jahr wiederholt wird. Und sie verwehren sich eben auch diesem performativen Akt des Gedenkens und haben dann mit großen Transparenten sich vor die Unis gestellt, auf denen zu lesen war, wir wollen kein Mahnmal werden. Fand ich eine ganz spannende Aktion und mich hat das jetzt einfach erinnert an das, was Alice Brauner da gleich zu Beginn erzählt, was ja in gewisser Hinsicht ganz stark auch unsere Arbeit an der Gedenkstätte natürlich berührt.
Ich finde es widersprüchlich, weil einerseits erzählt sie ja, wie ihr Vater sich jahrzehntelang dafür eingesetzt hat, dass es eine Erinnerungskultur und auch ein öffentliches Gedenken gibt und man kann bei aller Kritik an performativen oder dem gefühllosen Ablegen von Grenzen und so weiter und so fort. Also die kann man haben, aber man muss ja auch konstatieren, dass es das lange Zeit eben nicht gab. Also insofern bin ich ja immer so vorsichtig, wenn so gesagt wird, hier ist Gedenktheater, Erinnerungstheater, weil natürlich geht es bei dem Gedenken auch darum, dass sich Politiker, der deutsche Staat, die Öffentlichkeit auf eine bestimmte Art und Weise präsentieren. Das heißt, es ist nicht völlig altruistisch und nicht völlig frei von eigenen Interessen. Aber ich glaube, das gibt es auch nicht, ein interessenfreies Gedenken. Und wichtig ist es, dass es überhaupt passiert.
Aber das ist ja genau die Frage, ist es im gesellschaftlichen Diskurs drinnen oder bleibt es auf so einer oberflächlichen Ebene stehen? Also das heißt oberflächlich, damit meine ich jetzt sozusagen in Form von einer Symbolpolitik, weil ich mich tatsächlich vorgestern gefragt habe, für wen hat der 27. Januar hier in Deutschland überhaupt eine Bedeutung? Wer denkt wirklich am 27. Januar über den 27. Januar nach? Und insofern würde ich ihr dann doch auch in gewisser Hinsicht recht geben, wenn sie davon spricht, okay, ist es wirklich angekommen bei den Leuten oder geht es eher ums Abarbeiten von etwas?
Ja.
Vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs, weil sie spricht ja darüber, dass sie jetzt ihren neuen Film Block 10 wahrscheinlich vor dem 7. Oktober anders gemacht hätte, als wie sie es eben jetzt tut. Und vielleicht nur kurz zur Einordnung. Block 10, das war ein Gebäude im Stammlager des Konzentrationslagers Auschwitz, wo ab 1943 medizinische Experimente an Frauen und Mädchen durchgeführt worden sind. Lars-Henrik Gass ist Autor, Filmhistoriker und Kulturmanager und leitete 27 Jahre lang die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen und ist aktuell Gründungsdirektor am Haus für Film und Medien in Stuttgart. Und wir haben mit Lars-Henrik Gass zunächst einmal über seine Erfahrungen vor dem 7. Oktober gesprochen.
Ich habe in Oberhausen in den letzten 15 Jahren, also insbesondere mit Aufkommen der BDS-Bewegung, festgestellt, dass sich viele in diesem Zusammenhang positioniert haben. Wir hatten zum Beispiel wiederholtes Phänomen, dass Filmemacher nicht bereit waren, mit jüdischen Gästen auf einem Podium aufzutreten. Wir hatten das Phänomen, dass Filmemacher nicht bereit waren, ihre Filme in Israel im Verleih zu zeigen und so weiter. Ich muss sagen, dass ich das komplett unterschätzt habe bis zum 7. Oktober und selbst vollkommen eingeholt wurde von diesen Phänomenen. Im Grunde gab es einen Kipppunkt ab dem 7. Oktober, sodass einfach klar war, ab diesem Punkt ist alles anders.
Lea Wohl von Haselberg ist Film- und Medienwissenschaftlerin und Professorin an der Filmuniversität Konrad Wolf in Babelsberg. Dort hat sie mit Kolleginnen und Kollegen das Zentrum für jüdischen Film und audiovisuelles Erinnern gegründet. Als Wissenschaftlerin arbeitet sie an der Schnittstelle von jüdischer Filmgeschichte, Gegenwartskino und Festivalpolitik und leitet außerdem ein Projekt zur antisemitismuskritischen Sensibilisierung in der Ausbildung an Film- und Medienhochschulen.
Interessanterweise ist das kein Projekt, was dezidiert mit dem 7. Oktober zu tun hat, gar nicht, sondern der Anlass war eigentlich ein Studentenfilm, der ganz offenkundig versehentlich einfach bestimmte Bilder bedient hat. Da taucht auch überhaupt keine jüdische Figur auf, aber bestimmte Bilder reproduziert hat, die, ich würde sagen, anschlussfähig sind an antisemitische Bilder. Das ist deswegen kein antisemitischer Film, so weit würde ich nicht gehen, aber es gibt so eine Anschlussfähigkeit an bestimmte antisemitische Bilder. Den Studierenden war das überhaupt nicht klar, auch den ProfessorInnen und Professoren, durch deren Hände dieses Projekt ja gelaufen ist. Das wird ja lange betreut bei uns, ist es nicht aufgefallen. Und in dem Moment dachte ich, ach, da sieht man einfach, dass es da zu wenig Wissen gibt. Das ist ja gar nicht so, dass ich sagen würde, solche Filme darf man nicht machen, solche Bilder darf man nicht verwenden. Aber ich würde natürlich unseren Studierenden und unseren Absolventinnen immer wünschen, dass sie wissen, was sie tun, wenn sie sowas machen. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von diesem Projekt, dass ich dachte, es wäre total wichtig, dass einfach mehr Wissen über antisemitische Bilder vorhanden ist.
Ja, wir haben jetzt sowohl von Lars-Henrik Gass als auch von Lea Wohl von Haselberg gehört, dass Antisemitismus bereits vor dem 7. Oktober ein Problem darstellt. Und Lea Wohl von Haselberg erzählt hier von einem Projekt, das zwar nach dem 7. Oktober gestartet hat, aber was eben auf die Konfrontation mit Antisemitismus vor dem 7. Oktober zurückgeht. Und wir wollten von ihr natürlich auch wissen, was konkret in diesem Projekt mit den Studierenden der Filmuniversität gemacht wird.
Wir machen mit denen ganz unterschiedliche Sachen, weil man sich ja klar machen muss, dass SchauspielerInnen und RegisseurInnen und in den unterschiedlichen Gewerken haben die ja sehr unterschiedliche Perspektiven auf Film. Und erstmal geht es darum, überhaupt sich mit Antisemitismus kurz auseinanderzusetzen und zu verstehen, das ist nichts, was nur mit dem Nationalsozialismus verbunden ist und dann 1945 einfach endet und weg ist. Und ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist zu vermitteln, dass Antisemitismus oder antisemitische Bilder auch da stattfinden, wo keine jüdischen Figuren auftauchen. Das heißt, dass er sich eben auch jenseits jüdischer Figuren visuell erzählt und man deswegen einfach genauer hingucken muss. Und wir haben beispielsweise einen Workshop, der beschäftigt sich mit Vampirfilmen, ja, und mit der motivischen Nähe von Antisemitismus und dem Vampirmotiv. Aber wir sprechen auch über Sachen wie Harry Potter beispielsweise. In dem ersten Film tauchen diese Kobolde auf, die in der Bank, in Gringotts arbeiten und damit natürlich irgendwie eigentlich antisemitische Bilder total akkumulieren. Ja, also die werden da wirklich regelrecht addiert. Also die Bank, das Gold, das Unheimliche, das Düstere, die kleinen Männer in ihren schwarzen Anzügen und weißen Hemden mit den krummen Nasen und den großen Ohren. Und eigentlich sind das alles antisemitische Karikaturen, die wir da sehen. Aber natürlich sind das keine jüdischen Figuren. Ich würde auch deswegen nicht sagen, dass es ein antisemitischer Film ist. Aber ich finde es gut, wenn unsere Studierenden diese Bilder verstehen und auch verstehen, dass diese Bilder anschlussfähig sind.
Tatsächlich begegnen einem natürlich solche Figuren häufiger, wo man denkt, okay, die könnten jetzt auch aus dem Stürmer stammen. Das ist tatsächlich was, denke ich, vielen Filmstudierenden nicht bewusst ist. Und deshalb finde ich das eine ziemlich wertvolle Sache, dass die da so ein Projekt zu machen.
Ja, es ist ja auch der Allgemeinheit nicht wirklich klar. Aber eben ist ja ganz wichtig, was Lea Wohl von Haselberg da erzählt, dass es natürlich auch darum geht, hierfür mehr Bewusstsein zu bekommen, dass hier eben antisemitische Bilder immer und immer wieder wie so eine Dauerschleife reproduziert werden. Ja, wir fanden das so spannend im Gespräch mit Lea Wohl von Haselberg und dann haben wir sie natürlich auch gleich danach gefragt, wie denn grundsätzlich Jüdinnen und Juden im deutschen Film sichtbar werden.
Als sich dann in den USA in den 1960er und 70er Jahren so eine neue, selbstbewusstere jüdische Sichtbarkeit im Film entwickelt hat, also ganz die bekanntesten Beispiele, die einem wahrscheinlich einfallen, sind Woody Allen und Barbara Streisand, aber es gibt eben auch noch andere, dann ist eigentlich von dieser Welle in Deutschland vor allem die Folklore angekommen. Versuche, die es in der deutschen Filmgeschichte natürlich gab und auch Fernsehgeschichte, jüdisches Leben von innen zu zeigen, mal fernab dieser Stereotype und dieser sehr festgefügten Figurentypen. Das ist doch, ich würde sagen, in einem sehr didaktisch vermittelnden Gestus stecken geblieben. Also diese Coolness und Leichtigkeit, die das in den USA hatte, die hat hier einfach nicht funktioniert. Ich glaube, aus einer ganzen Vielzahl an Gründen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und entsprechend ist das alles sehr didaktisch und Stereotyp und holzschnittartig geblieben lange Zeit, bis sich, glaube ich, in den letzten Jahren da was verändert hat und Jewishness anders sichtbar wird im deutschen Film. Also die Serie Unorthodox ist in dem Kontext sicherlich zu nennen. Freitagnacht Jews, der Erfolg von Mazel-Tov Cocktail, dem Kurzfilm von Arkady Chayet und jetzt jüngst die Serie Die Zweiflers. Das sind alles Beispiele dafür, dass Jüdischkeit erzählt werden kann mit anderen Stereotypen. Ich würde gar nicht sagen ohne Stereotype, aber mit anderen Stereotypen. Und was auch sehr interessant ist an diesen Beispielen, ist, dass alle diese Filme sehr, sehr viel erfolgreicher waren, als man antizipiert hat. Das heißt, sie sind eigentlich sozusagen erstmal auf Slots gelaufen. Oder bei Mazel-Tov Cocktail war es ja kein Sendeplatz. Aber ein Kurzfilm, der auf einmal in allen Schulen läuft, auf allen Festivals hoch und runter gezeigt wird, für die Bildungsarbeit verwendet wird und so weiter. Also das ist auf einmal sehr populär geworden. Und da scheint irgendwie ein Umbruch zu passieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt es eigentlich nach dem 7. Oktober? Wie geht es jetzt weiter? Ist es so, dass dieser Moment von einer jüdischen Lebendigkeit auf der Leinwand und den Screens jetzt vorbei ist? Oder geht das weiter? Da kann man, glaube ich, also kann ich im Moment nur ein Fragezeichen dran machen.
Ich musste beim Hören ein bisschen schmunzeln. Sie beschreibt das ja sehr schön, dieses Didaktische und Holzschnittartige, was auch nicht ganz verschwunden ist. Also man findet das immer wieder, vor allem auch in deutschen Krimis. Und ich fand das auch sehr erfrischend bei der Serie Die Zweiflers zum Beispiel, dass da mal Schauspielerinnen und Schauspieler sind, die tatsächlich Hebräisch können und Jiddisch beispielsweise und sich nicht irgendwie erst eins abbrechen müssen. Ja, Lea Wolf von Haselberg wirft ja eine sehr zentrale Frage auf. Wie geht es jetzt weiter nach dem 7. Oktober? Also das, was sich jetzt auch im deutschen Film verändert hat in Bezug auf, wie stellen wir jüdische Figuren beispielsweise dar? Wie werden ja jüdische Themen verhandelt nach dem 7. Oktober? Und was der 7. Oktober auch in der Filmbranche ausgelöst hat, das wollten wir natürlich auch von Lars-Henrik Gass wissen.
Also es gab in der deutschen Filmbranche nach dem 7. Oktober wie in anderen Bereichen der Kultur eine große Regungslosigkeit. Und Regungslosigkeit ist ja auch die Waffe des Antisemitismus. Das soll ja in der Zivilgesellschaft erreicht werden. Und so hat sich also weder die Deutsche Filmakademie noch irgendein Verband hinter Personen oder auch Gruppen, Veranstaltungen, Institutionen gestellt, die antisemitisch angegriffen wurden. Ich glaube, das kann man mal festhalten, dass sozusagen die Verbände, also sozusagen Institutionen, die eigentlich ja Einzelne schützen sollen vor Angriffen, komplett versagt haben nach dem 7. Oktober in Deutschland. Nicht nur im Bereich Film, sondern generell im Kulturbereich. Man kann sagen, je wirtschaftlicher das Selbstverständnis ausgerichtet ist im Filmbereich, desto weniger antisemitische Einlassungen und Tendenzen waren zu spüren. Und je künstlerischer vom Selbstverständnis, desto antisemitischer waren die Haltungen, die zu verzeichnen waren.
Kurz nach dem 7. Oktober 2023 riefen die Kurzfilmtage über ihren offiziellen Facebook-Account zur Teilnahme an einer Solidaritätskundgebung für Israel am Brandenburger Tor auf. Und in dem Post hieß es, Zitat, eine 500 Millionen Menschen sind im März 2022 auf die Straße gegangen, um gegen Russlands Überfall auf die Ukraine zu protestieren. Das war wichtig. Bitte lasst uns jetzt ein mindestens genauso starkes Zeichen setzen, zeigt der Welt, dass die Neuköllner Hamas-Freunde und Judenhasser in der Minderheit sind. Kommt alle, bitte. Zitat Ende. In der Folge kam es zu Protest- und Boykottaufrufen, die sich gegen das Filmfestival, aber auch gegen Lars-Henrik Gass richteten. Ihm wurde unter anderem Rassismus vorgeworfen. Es wurden Petitionen veröffentlicht, die seinen Rücktritt gefordert haben. Wenige Tage später veröffentlichte Lars-Henrik Gass einen weiteren Post, in dem er seine Äußerungen einordnete und klarstellte. Zitat: Der Post verurteilte die Ereignisse vom 7. Oktober und die antisemitischen Reaktionen darauf. Meine Absicht war nicht, die palästinensische Bevölkerung pauschal zu stigmatisieren, weder in Deutschland noch darüber hinaus. Ich bedauere, dass dieser Eindruck entstanden ist. Es handelte sich um einen spontanen Aufruf, in dem sich Trauer, Empathie, Entsetzen und Wut über den Terror vom 7. Oktober artikulierten. Das Festival bleibt ein Ort des freien Denkens und der Diskussion, von dem sich niemand seiner politischen Einstellung oder kulturellen Herkunft wegen ausgeschlossen fühlen soll. Zitat Ende.
Das führte dann zu einer Kampagne gegen uns, die anonym gesteuert wurde, wie all diese Kampagnen direkt nach dem 7. Oktober. Und darauf haben sich dann am Ende fast 2000 Unterschriften gefunden. Es gab dann noch eine kleinere weitere Kampagne mit etwa 600 Unterschriften, die aus anderer Richtung gesteuert wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass wir erheblich boykottiert wurden. Also Filme wurden zurückgezogen, Teilnahmen wurden abgesagt. Wir waren komplett isoliert.
Ja, das ist schon eine ziemlich krasse Schilderung, die dort passiert ist. Denn er teilte ein Posting und man kann sich jetzt über die Formulierung, über das Wording, kann man sich jetzt unterhalten, ob man unbedingt Neuköllner, Hamas-Freunde und Judenhasser schreiben muss. Also mir stellen sich da auch automatisch so ein bisschen die Nackenhaare zu Berge. Aber damals gibt's eben auf der Sonnenallee diese Hamas-Tanztruppe Samidun, die glücklicherweise mittlerweile verboten worden ist, die Süßigkeiten an Passanten verteilen aus Freude über die Massenmorde am 7. Oktober. Und dass man sich dann über die möglicherweise verfehlte Formulierung von Lars-Henrik Gast irgendwie aufregt, anstatt das, was der Anlass ist, nämlich dass hier ein Massenmord mitten in der deutschen Innenstadt gefeiert wird, das finde ich doch sehr bemerkenswert.
Wir haben uns dann natürlich gefragt, wie diese Filmbranche mit Lars-Henrik Gast dann im Anschluss umgegangen ist. Wurde er unterstützt? Wurde ihm geholfen? Wie haben Leute auf diese aggressiven Boykottaufrufe reagiert?
Es gab von keinem Verband, weder von den Verbänden, die ich selbst gegründet habe, derer zwei an der Zahl, noch von einem anderen Verband, von irgendwelchen anderen Institutionen. Ich gehe mal aus von Deutscher Kulturrat über sonstige Kulturverbände irgendein Zeichen der Solidarität oder der Unterstützung. Ganz im Gegenteil. Man hat uns komplett im Stich gelassen in dieser Angelegenheit. Niemand hat zu irgendeinem Zeitpunkt den Versuch unternommen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Und der Charakter dieser Kampagnen beruht ja darauf, dass sie unilateral sind. Also es gibt keinen Dialog. Also natürlich habe ich das Gespräch zu einzelnen Personen gesucht. Das ist in jedem Fall gescheitert. Wir sprechen hier über Ideologie und Ideologie kann nicht durch Bildungsanstrengungen angegriffen werden. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Missverständnis in weiten Teilen der Zivilgesellschaft, dass man Ideologie durch Bildung überwinden könne. Also ich nehme mal Pars pro Toto, das Dokument des Deutschen Kulturrats vom 1. Juli 2024, also wo man genau diesem Missverständnis aufsitzt. Ja, also man tritt selbst nicht vor Opfer solcher antisemitischen Kampagnen und verweist immer auf eigene Bildungsanstrengungen. Also das funktioniert nicht. Ich habe dann Interviews gegeben. Ich habe auch in der Öffentlichkeitsarbeit darauf reagiert. Und ich habe versucht, das, was in diesem Prozess passiert, wie sich Leute uns gegenüber verhalten, zurückzuspiegeln in die Öffentlichkeit. Und diese Gegenwehr ist genau das, was dann zu weiteren Angriffen führte. Und das ist auch eine interessante Erkenntnis aus diesem Prozess gewesen, dass ich dann wiederholt aufgefordert wurde, wie man es nannte, nicht zu provozieren und die Wahrheit zu sagen, galt als Provokation. Und das hat im Grunde auch für mich völlig unmöglich gemacht, weiter in einem antisemitischen Kontext zu arbeiten. Also ich wollte dann auch tatsächlich in diesem Bereich nicht mehr tätig sein. Ein Angriffspunkt gegen mich war ja der Umstand, dass das erste große Interview, das ich gegeben habe, mit der Welt geführt wurde, also dem Springer-Konzern. Und wir wissen ja, dass der Springer-Konzern sich ganz klar immer gegen Antisemitismus eingesetzt hat. Und das galt gewissermaßen als Indiz, dass ich ein Rechter sei. Und ich wurde ja auch in der Folge als Faschist und Nazi beschimpft. Sie können in einem Feld nicht bestehen und erfolgreich arbeiten, wenn Sie in der sogenannten Branche keinen Rückhalt haben und auch politisch nicht.
Er formuliert ja einen klaren Anspruch an Verantwortliche und an Interessensverbände, der eben bedeutet, okay, wir brauchen jetzt keine Lehrformeln und Statements und Verweise auf, was man alles gemacht hat, sondern klar auch eine Aussage, das geht nicht und wir stellen uns hier jetzt vor diejenigen, die angegriffen worden sind. Und das kann man jetzt mal aus der Sicht eines Betroffenen einfach mal so hinnehmen und auch stehen lassen. Das ist, denke ich, ein Punkt, über den man durchaus nachdenken kann bei diesem und ähnlichen Fällen. Wir haben das ja auch in den vorherigen Folgen gehört, dass das eben etwas ist, dass man sagt, okay, wir wollen von Interessenverbänden eben auch, dass sie sagen, das geht nicht, hier ist eine Grenze, das darf nicht passieren. Und eben die Tendenz ist natürlich immer eher auszugleichen und sagen so, ja, hier sind zwei Leute und die streiten sich und so weiter und so fort. Die Konsequenz letztlich aus seiner sehr starken Positionierung ist eigentlich gewesen, dass er sehr isoliert gewesen ist, obwohl es auch prominente Unterstützer gab, also allen voran natürlich die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, die in der FAZ einen längeren Artikel geschrieben hat und das Verhalten gegenüber ihm angeprangert hat. Und er hat auch den Ernst-Kramer-Preis der Deutsch-Israelischen Gesellschaft verliehen bekommen. Wir haben dann mit Lea Wulff von Haselberg gesprochen, die ja auch Programmdirektorin des Jüdischen Filmfestivals ist, und wollten gerne wissen, was sich für das Filmfestival geändert hat nach dem 7. Oktober.
Für uns als jüdisches Filmfestival hat das natürlich es hat uns natürlich total erschüttert. Wir haben danach das erste Mal ein Festival mit Sicherheit gemacht. Wir hatten natürlich immer Polizeischutz bei der Eröffnung, wo viel politische Prominenz auch dann da ist. Das ist ganz klar. Das funktioniert aber nach Protokoll der PolitikerInnen und nicht nach dem, was wir vorgeben. Und ansonsten waren wir bei unseren ganz regulären Screenings immer ein offenes Haus, ohne Sicherheitsvorkehrungen größerer Art. Und das hat sich geändert. Das ist vielleicht die größte Veränderung. Und das Zweite ist natürlich, dass wir sehen, wie stark die israelische Filmbranche unter Druck steht, die eben nicht mehr die Möglichkeiten hat, israelische Filme so stark international zu zeigen wie vorher. Und dadurch natürlich die jüdischen Filmfestivals für israelische Produktionsfirmen deutlich wichtiger werden als ein internationaler Ort, wo die Filme gezeigt werden können.
Für mich ist es immer wieder skandalös und empörend, dass eben so ein Festival jetzt nur noch unter Polizeischutz stattfinden kann und dass überhaupt also jüdisches Leben in der Öffentlichkeit nur mit Sicherheitsvorkehrungen stattfinden kann. Also da gibt es eine Bevölkerungsgruppe in unserem Land, die ohne Polizeischutz sich nicht öffentlich äußern können. Und das muss man so als den Skandal, der es ist, auch mal benennen, weil das kann nicht sein. Und ich finde, dass das nicht etwas ist, was wir als Öffentlichkeit hinnehmen können. Und das muss auch so benannt werden. Und das andere ist die Situation von der israelischen Filmbranche. Und Lea Wulff von Haselberg hat das ja gesagt, dass also jüdische Filmfestivals auch deswegen an Bedeutung gewonnen haben für israelische Produktionsfirmen, weil sie auf anderen Filmfestivals teilweise ihre Filme nicht mehr zeigen können. Und darüber spricht sie in dem folgenden Ausschnitt.
Israelische Filme stehen von zwei Seiten unter Druck. Das eine ist, dass natürlich die Situation in Israel sehr schwierig ist und die Filmbranche eben auch oder die Filmszene in Israel eben zum Teil auch sehr kritisch, regierungskritisch und auch kritisch mit den nationalen Narrativen und Mythen schon immer umgegangen ist und jetzt von Regierungsseite unter Druck steht. Es gibt die ersten Filme, die in Israel nicht gezeigt wurden. Es gab den Skandal nach den O4 Awards. Das heißt, es gibt eine sehr schwierige Situation in Israel für bestimmte Filme und bestimmte Perspektiven. Und es gibt eben international großen Druck, weil es eben laute und leise Boykotte gibt. Die lauten Boykotte sind die, wenn Festivals sich lautstark entscheiden, keine israelischen Filme mehr zu zeigen oder sich eben Boykottaufrufen oder Streikaufrufen anschließen. Das ist das, was man noch sehr gut nachvollziehen kann, was man dann auch kritisch diskutieren kann, dann vielleicht auch skandalisierend in den Medien aufgegriffen wird oder eben auch versucht wird zu skandalisieren. Aber das, was eben auch passiert, sind stille Boykotte, also dass Festivals oder Kinos eben nicht sagen, wir zeigen keine israelischen Filme, sondern sie zeigen sie einfach nicht. Und dann gibt es natürlich nirgendwo eine Begründung, wo man sagen kann, ah ja, das ist, weil es ein israelischer Film ist, sondern die tauchen einfach nicht mehr auf.
Ich fand wichtig, dass Lea Wulff von Haselberg hier auch zwischen den lauten und den leisen Boykotten unterscheidet. Die lauten, die sind ja offensichtlich, aber die leisen Boykotte sind natürlich auch insbesondere für die Betroffenen ein großes Problem, weil es sich hier ja ganz oft nicht etwas ganz eindeutig zuordnen lässt und dann ganz viel auch im Nebulösen verbleibt. Und stelle ich mir in der Situation tatsächlich auch sehr schwierig vor, wie man dann in so einer Branche, in so einer Szene eigentlich damit umgeht. Aufgrund dieses leisen Boykotts kann man das aber auch nicht wirklich adressieren und jemanden zur Verantwortung ziehen. Wir haben Lars-Henrik Gass auch nach seinen Berührungspunkten zu jüdischen, israelischen oder antisemitismuskritischen FilmemacherInnen gefragt.
Das war ja auch eine ganz interessante Erfahrung, dass ich zuvor überhaupt nicht darüber nachgedacht habe, wer einen jüdischen Background hat, wer wie sich in diesem Bereich positioniert und so weiter. Das war so ein Grundrauschen, das ich in keiner Form in meiner Arbeit wirklich im Fokus hatte. Und natürlich gab es dann, nachdem ich mich positioniert hatte, auch Solidaritätsadressen von Leuten, die ich nicht kannte, teilweise auch sehr Prominenten, aber wenigen, ganz klar. Und auch aus einem politischen Spektrum, dem ich mich zuvor und auch heute noch nicht zugehörig fühlte. Und in diesem Zusammenhang haben sich natürlich auch viele jüdische Stimmen bei mir gemeldet. Und ich hatte natürlich auch Unterstützung, ohne jetzt Namen zu nennen, von Leuten, Beratung, die tatsächlich aus der jüdischen Kultur kommen.
Wir haben Lea Wohl von Haselberg auch danach gefragt, wie es jüdischen FilmemacherInnen nach dem 7. Oktober geht.
Ja, das ist, glaube ich, genau der Bereich, wo ich so als Wissenschaftlerin so gar nichts zu sagen kann. Aber als Festivalmacherin, die natürlich mit Leuten redet, natürlich irgendwie schon. Natürlich ist es für Jüdinnen und Juden, die bei Filmfestivals arbeiten, die Filme machen, natürlich schwer, weil sie in dieser Gemengelage den Antisemitismus spüren, natürlich auch die Empathielosigkeit und Kälte teilweise sehr stark abbekommen und natürlich auch permanent mit Zuschreibungen konfrontiert sind. Ne? Also sich auch positionieren sollen, äußern sollen, das vielleicht gar nicht wollen und können in bestimmten Situationen und Kontexten. Also natürlich ist die Arbeitssituation sehr schwierig. Aber ich könnte nicht sagen, ob sie schwieriger ist als in anderen Bereichen, weil dafür müsste man es halt wirklich mal genauer betrachten. So, und das kommt, glaube ich, sehr stark drauf an. Aber natürlich, wenn es Skandale gibt, wie beispielsweise bei der Berlinale, die ja auch, wenn man sie genauer anschaut, einfach zeigen, dass es Konflikte und Reibungen gibt zwischen Mitarbeitenden und Festivalleitung, dann kann man sich natürlich sehr leicht vorstellen, dass jüdische Mitarbeitende da sehr schnell auch zwischen die Fronten geraten, da keinen leichten Stand haben, das nicht die einfachste Arbeitssituation ist. Und natürlich auch nicht die beste Situation ist für jüdische Filmemacherinnen und Filmemacher, die beispielsweise an jüdischen Stoffen arbeiten. Was ja nicht selbstverständlich ist, weil jede Menge jüdische Filmschaffende machen ja überhaupt nichts mit zu jüdischen Themen. Aber es ist natürlich auch eine schwierige Situation, um an bestimmten jüdischen Stoffen zu arbeiten. Vielleicht auch Ideen, die es schon länger gibt. An dem, ne, Film ist ja, eine, was teilweise sehr lange Produktionszeiten hat. Und da gerät man natürlich dann auch in so tagespolitische Gemengelagen mit. Natürlich ist der 7. Oktober bei uns ganz präsent gewesen im Festival, in den Filmen. Aber ich würde da zweierlei unterscheiden. Also wir haben natürlich kuratorisch reagiert auf den 7. Oktober, weil natürlich wir auch ein innerjüdischer Raum sind und auch das ganz wichtig für uns ist, dass wir das sind. Und das heißt, wir müssen natürlich auch die Themen adressieren, die die jüdischen Communities in Berlin einfach auch bewegen und umtreiben. Und deswegen muss der 7. Oktober da einen Platz haben. Und wir hatten in diesem Jahr ein Kurzfilmprogramm zum 7. Oktober, was wir kuratieren konnten, weil einfach schon genug Filme gemacht wurden, die sich damit auf sehr unterschiedliche Weise, aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beschäftigen. Und im Vorjahr hatten wir ein Programm tatsächlich zu Filmen über terroristische Anschläge, weil wir die Idee hatten zu sagen, naja, also man kann den 7. Oktober ja in unterschiedliche Richtungen auflösen. Und eins ist eben zu sagen, das ist ein terroristischer Anschlag, der Gesellschaften eigentlich in Angst und Sprachlosigkeit versetzen soll. Und was eine demokratische Gesellschaft schaffen muss, ist wieder eine Sprache zu finden und die Angst zu überwinden. Und das Kino ist ja vielleicht ein Ort, wo das schon an anderen Beispielen, die auf vielen Ebenen total anders sind als der 7. Oktober, aber schon gelungen ist. Also wo einfach Filme gemacht wurden über den Anschlag in Paris, im Bataclan beispielsweise, um genau diese Angst und diese Schockstarre auch zu überwinden und wieder entsprechend zu kommen und damit auch aus dieser ohnmächtigen Haltung herauszukommen. Das heißt, da haben wir eine Filmreihe gemacht, die sich gar nicht mit dem 7. Oktober an sich beschäftigt hat, aber eigentlich einen Raum schaffen sollte, über Dinge nachzudenken, die mit dem 7. Oktober zu tun haben.
Das finde ich sehr interessant, Terror und seine Funktion, Angst und Schockstarre zu erzeugen, ins Zentrum zu stellen, weil das ja auch das Abstoßende des Terrors ist, dass er sich eben gegen wehrlose Leute in Clubs, in Kinos, auf einer Feier am Strand richtet, an Leute, die einfach nur ihren alltäglichen Tätigkeiten nachgehen und diese eben als Feinde markiert, weil sie eben als jüdisch gesehen werden oder auch im Bataclan als Ungläubige betrachtet werden. Und dass eine Antwort darauf ist, einerseits natürlich weiterzumachen und andererseits aber auch sich damit auseinanderzusetzen, was das für eine abstoßende, widerwärtige Strategie ist, ganze Gesellschaften in Schockstarre zu versetzen und das eben auch auszusprechen.
Wichtig finde ich, wenn wir über die Frage auch von Empowerment sprechen, dass es ja auch eine Form von Empowerment ist, Filme über den 7. Oktober zu zeigen. Das sagt Leopold von Haselberg ja auch ganz klar, dass es eine kuratorische Reaktion war auf den 7. Oktober. Also auch die Erfahrungen des 7. Oktobers als solche ganz konkret in den Raum zu stellen und zu fragen, was für eine Bedeutung hatte dieser Tag und hat dieser Tag eigentlich? Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, warum haben andere Filmfestivals nicht auch auf diese Art und Weise reagiert und das zu ihrem kuratorischen Schwerpunkt beispielsweise gemacht?
Ich glaube, die freundlichste Deutung ist zu sagen, dass es vielfach die Vorstellung gibt, wenn man Filme über den 7. Oktober zeigt und wenn man an den 7. Oktober mit all den Toten und der Gewalt und all dem, was sozusagen das bedeutet, wenn man daran erinnert, ist es eigentlich schon eine Form von Taking Sides. Ich glaube, dass das eigentlich eine Idee ist, die sehr stark vorherrscht bei all denjenigen, die nicht tiefer eingestiegen sind in den Diskurs. Und ich finde ja, 2 Jahre nach dem 7. Oktober, 2 Jahre nach Beginn des Kriegs in Gaza, gibt es eigentlich keine Entschuldigung, immer zu sagen, ich kenne mich halt nicht aus, ich weiß halt nicht Bescheid, das ist alles so kompliziert im Nahostkonflikt. Ich finde nicht, dass man sich darauf noch zurückziehen kann, wenn man kulturelle Räume kuratiert, also wenn man Diskursräume in einer Gesellschaft kuratiert, verantwortet, öffnet. Und das ist ja das, was man macht als Veranstalter oder Veranstalterin.
Wir wollten natürlich auch von Lars-Henrik Gass wissen, was er jetzt eigentlich für Konsequenzen gezogen hat aus seinen Erfahrungen.
Ich habe natürlich meine Lehren gezogen aus diesen Erfahrungen. Und ich glaube, auch hier gilt, dass man solchen Kräften kein Forum verschaffen darf. Und das hat nichts damit zu tun, Meinungsfreiheit nicht zu achten. Für mich ist Antisemitismus keine Meinung, sondern eine Ideologie, die kein Forum erhalten darf. Und da bin ich auch sehr konsequent. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Und ich finde es leider bedauerlich, und das ist auch die tragische Konsequenz, dass gerade der Antisemitismus aus den emanzipatorischen Bewegungen kommt, dass man die Aufgabe der Regulierung von Antisemitismus rechten Bewegungen überlassen hat. Man kann Antisemiten nicht resozialisieren. Das ist ein völlig unmögliches Unternehmen. Man kann nur ihren Einfluss unterbinden. Das ist das Einzige, was man machen kann. Und man kann dafür sorgen, dass der Einfluss möglichst gering gehalten wird. Also der überwiegende Teil der sogenannten Zivilgesellschaft ist ja nicht antisemitisch. Ja, das muss man ja auch mal festhalten. Aber er zeigt die Wirkung, die der Antisemitismus verlangt, nämlich Regungslosigkeit. Und die ganzen Reden von nie wieder jetzt sind ja im Grunde lachhaft, weil natürlich jetzt schon längst eingetreten war am 7. Oktober. Also man muss im Grunde schauen, dass der Einfluss dieser Kräfte reduziert wird. Also das ist das eine. Das andere ist zu verstehen, dass das nicht über Selbstregulierung funktionieren kann. Und das ist das, was ich kritisiere an der Haltung des Deutschen Kulturrats, dass sozusagen an die Selbstverantwortung des Kulturbereichs appelliert wird. Das wird nicht funktionieren, weil der Antisemitismus geht vom Kulturbereich aus Gründen, über die man lange sprechen kann.
Also er sagt ja selbst, der überwiegende Teil der Zivilgesellschaft ist nicht antisemitisch, dass man daran irgendwie auch festhalten muss. Aber er sagt ja richtigerweise, dass der Antisemitismus seine Wirkung zeigt in dieser Regungslosigkeit. Also das heißt, selbst wenn wir davon ausgehen, dass der überwiegende Teil unserer Gesellschaft nicht antisemitisch ist, erstarren alle und verhalten sich nicht dazu. Und dass das vielleicht ja sogar das größere Problem ist als einzelne antisemitische Manifestationen.
ich glaube auch, dass wir mit diesem Podcast vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass es eben auch im Kulturbereich, im Bildungsbereich eben eine Bewegung raus aus der Regungslosigkeit gibt. Also Bewegung, genau. Also mehr Bewegung gibt, weniger Regungslosigkeit gibt, mehr Debatte gibt, mehr Leute, die sagen, Moment, das kommt mir aber seltsam vor und eben nicht die Klappe halten. Und ich glaube, das ist erstmal der Ansatz, den ich mir für eine demokratische Gesellschaft wünsche.
Das war ja ein recht intensives Projekt, das wir in sehr kurzer Zeit realisiert haben. Und wir haben auch wirklich in wenigen Wochen mit sehr vielen Menschen gesprochen. Und mir ist bewusst geworden, dass wir eigentlich noch mit viel mehr Menschen hätten sprechen können, die auch etwas zu erzählen haben und die einfach auch deutlich machen, dass Antisemitismus als aktuelle Gewaltpraxis tatsächlich in allen gesellschaftlichen Bereichen vorhanden ist und da ist. Und gerade natürlich auch vor dem Hintergrund unserer Arbeit nochmal deutlich zu machen, dass es sich bei Antisemitismus nicht um ein historisches Phänomen handelt, das 1945 verschwunden ist und nach der Shoah aufgehört hat zu existieren, sondern wie aktuell und wie gegenwärtig Antisemitismus immer noch ist. Und gleichzeitig, ja, ich denke nach wie vor drüber nach, warum es immer noch so schwierig ist, Antisemitismus als solchen zu erkennen und auch einzuordnen. Gleichzeitig hat es mich auch inspiriert, immer wieder von Leuten zu hören, die auf irgendeine Art und Weise versuchen, auch sich selbst zu ermächtigen, sich selbst zu empowern. Und an der einen oder anderen Stelle ist es ja auch durchgeklungen, dass sich bestimmte Dinge vielleicht anfangen zu verändern, weil es eben auch in bestimmten Räumen ein größeres Bewusstsein gibt und eben auch einzelne AkteurInnen, die sehr bemüht sind, etwas zu verändern. Und das wäre halt auch meine Hoffnung, an der Stelle auch weiter selbstreflexiv zu sein und zu bleiben und auch über die eigenen Leerstellen nachzudenken.
Wir hatten jetzt in mehreren Gesprächen die Äußerung, dass in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahrzehnten jüdisches Leben in Deutschland viel selbstverständlicher stattfindet, viel vielfältiger auch in der Öffentlichkeit stattfindet und weniger klischeebehaftet auch verhandelt wird. Aber auch, dass eben dieses neue Selbstverständnis eben durch den 7. Oktober 2023 ganz stark erschüttert worden ist. Ich glaube, so viel kann man auch schon sagen. Und man kann nur hoffen, dass diese Erschütterung nicht von Dauer ist. Das war die letzte von 5 Folgen von Unsafe Spaces, einem Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz über Antisemitismus in Berliner Bildungs- und Kultureinrichtungen. Wenn euch Unsafe Spaces gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts oder da, wo ihr Podcasts hört und gebt uns 5 Sterne.
Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich auch über euren Besuch im Haus der Wannsee-Konferenz oder aber ihr schreibt uns eure Fragen, Anregungen, Kommentare an podcast@gawk.de.
Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Ihr könnt uns auf Instagram folgen, besucht auch unsere Webseite unter ghwk.de. Hier findet ihr alle Episoden und auch ein volltextdurchsuchbares Transkript.
Ich bin Deborah Hartmann.
Und ich bin Jakob Müller. Unsafe Spaces ist eine Produktion der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz und Studio J. Redaktion und Recherche Deborah Hartmann, Jakob Müller, Hauke Jakobs und Studio J. Projektkoordination Hauke Jakobs. Executive Producerin Deborah Hartmann. Für Studio J Producerinnen Philippa Halder und Florian Balmer. Executive Producer Janis Gebhardt. Sounddesign Axinia Dorn und Florian Balmer. Gemischt von Fabian Klinke.
Ein besonderer Dank gilt allen InterviewpartnerInnen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Wir danken der Berliner Senatsverwaltung für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Kultur, die die Realisierung dieses Podcasts durch Mittel aus dem Auktionsfonds zur Unterstützung von Projekten gegen Antisemitismus ermöglicht hat.